Liebe Freunde, willkommen zum The Port Magazin Nummer 48 und zu der Ausgabe, in der sich zwei große Spiele-News-Dauerbrenner die Klinke in die Hand geben werden. Wir sagen Ciao zur Lootbox-Debatte und Hallo zu den Store Wars, zum frisch entbrannten Konkurrenzkampf zwischen Epic und Valve, die beide mit ihren Digitalstores um die Gunst und um die Devisen von PC-Spielern ringen. Außerdem, bei Activision gehen mal wieder die Gründer eines Call of Duty Studios und ich habe Zahlen zu den erfolgreichsten Spielen des vergangenen Jahres hier bei uns in Deutschland und auch noch zu ein paar anderen spielrelevanten Themen. Los geht es mit Lootboxen. Lootbox News. Fortnite verrät Lootbox-Inhalte vor dem Kauf. Seit dem 7. Februar ist der Inhalt in den Lootkisten von Fortnite Save the World kein Geheimnis mehr, denn mit dem an diesem Tag erschienenen Update für das PvE-Aufbau- und Survival-Spiel werden die fürs Spiel verfügbaren Lootboxen, die sogenannten Upgrade-Llamas, umgebaut. Während die zuvor wie klassische Überraschungs-Lootboxen funktioniert haben, kann man für dahin nur noch eine dieser Lootboxen kaufen, statt mehrere am Stück, und dazu erfährt man vor dem Kauf exakt, was denn drinstecken wird. Einmal am Tag wird der Inhalt der nächsten kaufbaren Lootbox neu gewürfelt und damit reiht sich ein weiterer Entwickler in die immer größere Schar derer ein, die ihre Lootboxen etwas transparenter machen. Das erinnert an die Änderungen, die Valve für Dota 2 in den Niederlanden und Belgien vornahm. Da sehen User ebenfalls vorab, was in einer Lootkiste stecken wird. Freilich, das sind immer noch Zufallskisten für Kosmetik-DLCs und der Inhalt der nächsten Lootkiste ist ja immer noch ungewiss und das mag für manche Spieler Anreiz genug sein, die immer wieder neu zu kaufen, aber immerhin, Epic hat hier seinen Lootboxen ein wenig die Zähne gezogen und das Studio hat ohnehin längst andere Monetarisierungsmechanismen etabliert. Die hier beschriebenen Lootkisten existieren ohnehin nur im Koop-Teil von Fortnite. Der weitaus populärere Battle Royale Modus bedient sich längst des Battle Pass Modells, bei dem Spieler alle 10 Wochen neue Kosmetik-Item-Listen zum Freischalten durch viel Spielen oder das Geldausgeben vorgesetzt bekommen. Ein Konzept, das sich angesichts der Milliardenumsätze mit dem Spiel offensichtlich bewährt hat und das uns wohl zukünftig in immer mehr Free-to-Play-Titeln begegnen wird. Schließlich kann man solchen Battle Pässen, egal was man davon hält, nicht vorwerfen, dass sie Glücksspiel sind. Und auch EA macht Schritte in diese Richtung. Lootbox News: EA stellt Verkauf von FIFA Points in Belgien ein. Ende Januar gab Electronic Arts bekannt, für belgische Spieler von FIFA ab dem 31.01. keine FIFA Points mehr zum Verkauf anzubieten. Das ist eine Premium-Währung, die EA für seine FIFA und ähnlich auch für andere Sportspiele verkauft, und zwar in Paketen von 90 Cent bis 90 Euro. Dafür können Spieler dann diverse Items, vor allem aber Lootkisten für den Ultimate-Team-Modus dieser Sportspiele erwerben. Und genau das geht in Belgien nun nicht mehr. Damit knickt nun auch EA vor den belgischen Behörden ein, die im vergangenen Jahr bereits feststellten, dass Lootkisten für sie unter deren Gesetzgebung für Glücksspiel fallen. Während Blizzard und Valve schnell einlenkten und ihre Lootkisten für belgische Spieler entfernten oder entschärften, schien EA im September noch relativ gewillt, notfalls vor Gericht zu gehen, anstatt sich zu beugen. Doch nun nach, Zitat, weiteren Diskussionen mit den belgischen Behörden, Zitat Ende, lenkt auch EA ein und entfernt kurzerhand die Basis für das Lootbox-Geschäft aus seinen FIFA-Spielen, die Premium-Währung. Die FIFA Coins, eine erspielbare Ingame-Währung, wird weiterhin in den Spielen enthalten sein. Damit, so EA, ließen sich auch weiterhin Items und Spieler freischalten. Doch belgische Spieler können halt ab jetzt kein Geld mehr ausgeben, um sich irgendwelche Freischaltungen oder Einkäufe im Spiel zu beschleunigen. Laut EA wird das allerdings keinen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Performance des Spiels haben. Tja, Belgien ist ja auch nur ein kleines Land. Aber immerhin zeigt das Beispiel auf, dass Legislatur gegen Lootboxen erfolgreich sein kann. Und vielleicht macht das belgische Modell ja bald Schule. Und EA? EA setzt natürlich weiterhin auf Lootboxen in den anderen Ländern und in anderen Spielen, etwa dem jüngst erschienenen Battle Royale-Titel Apex Legends. Dort werden aber immerhin die Gewinnchancen für die verschiedenen Seltenheitsstufen der enthaltenen Items angegeben. Immerhin. Also, Lootboxen sind noch lange nicht vorbei, aber hey, sie zeigen erste Auflösungserscheinungen und als Aufregerthema sind sie ohnehin längst nicht mehr so spannend und so präsent wie in den letzten Jahren. Da gibt es längst etwas Neues, die Store Wars. Metro Exodus für PC erscheint exklusiv im Epic Games Store. Am 28. Januar machte die Nachricht die Runde, dass der am 15. Februar erscheinende Shooter Metro Exodus, entwickelt vom ukrainischen Studio 4A Games, vertrieben vom Deep Silver, einer THQ Nordic-Tochter, Jedenfalls, dass dieses Spiel nicht bei Steam, sondern für den PC exklusiv beim Epic Game Store erscheinen wird. Vorbestellungen bei Steam würden aber nicht ihre Gültigkeit verlieren und letztendlich doch über Steam ausgeliefert. Auch zukünftige DLCs sollen für diese User via Steam erhältlich sein. Doch ab dem 28.01. ist es eben nicht mehr möglich, das Spiel über Steam vorzubestellen und am Release-Tag wird man es dort auch nicht kaufen können. Wer die PC-Fassung von Metro Exodus digital erwerben will, muss das im neuen Epic Game Store tun. Auch die Retail-Box des Shooters wird einen Epic-Key erhalten, keinen Steam-Key. Zur Erinnerung, im Dezember letzten Jahres kündigte der Fortnite-Betreiber und Unreal Engine-Anbieter Epic Games seinen eigenen Digital-Store für PC-Spiele an, der sich mit einem Aspekt deutlich vom Konkurrenten Steam unterscheidet. Entwickler und Publisher, die ihre Spiele dort verkaufen, zahlen deutlich weniger Gebühren, nämlich nur 12% des Verkaufspreises im Vergleich zu den 30%, die Valve auf Steam verlangt und die erst bei Millionen Umsätzen auf bis zu 20% abgesenkt werden. Tja, und nun erleben PC-Spieler, was dieser Konkurrenzkampf für sie bedeutet. Nicht nur die Titel der großen Publisher sind nur exklusiv auf deren Download-Plattformen zu haben, auch die Spiele kleinerer Dritthersteller werden plötzlich als Exklusivspiele in Geiselhaft genommen. Obwohl, das ist ein starkes Wort, denkt euch bei Geiselhaft, also Anführungszeichen drumherum. Der Wechsel von Metro Exodus weg von Steam hin zu Epic jedenfalls, der schlug Wellen. Die schlägt das Thema bis heute und so ziemlich jeder gab in den vergangenen Tagen seine Meinung dazu ab. Etwa Valve. In einem kurzen, deutlich markierten Text auf der Steam-Seite zum Spiel, die immer noch erreichbar ist, und dieser Text erklärt die eingangs erwähnte Lage und fügt dann noch Folgendes hinzu, Zitat: Wir finden, die Entscheidung, das Spiel zu entfernen, ist unfair den Steam-Kunden gegenüber, besonders nach einer langen Vorverkaufsphase. Wir entschuldigen uns bei den Steam-Kunden, die erwarteten, dass es hier bis nach Release-Datum am 15. Februar erhältlich sein würde, aber wir wurden erst kürzlich über die Entscheidung informiert und hatten nur begrenzte Zeit, es alle wissen zu lassen. Zitat Ende. In einem FAQ zur Lage erklärt Deep Silver dann, dass der Deal auch nur zeitlich limitiert sei. Am 14. Februar 2020, also ein Jahr nach dem exklusiven Epic Game Store Release, würde Metro Exodus dann auf Steam erhältlich sein. Nächster Schritt, der Shitstorm, der Aufschrei. Und zwar in Form harter Userkritik und Review-Bombing der anderen Metro-Spiele auf Steam. Also die Vergabe von Negativ-Reviews, um ein Statement zur Entscheidung Deep Silvers abzugeben. Keine schöne Sache, weil hier ein System missbraucht wird, aber eben auch eine sehr auffällige Sache. 77% der jüngst auf Steam verfassten Reviews zu Metro 2033 Redux und Metro Last Light Redux sind negativ. Verraten fühlen sich die User und sie drücken aus, dass sie keine Lust auf noch einen Installer, auf noch einen Store-Account und eine Plattform haben, die weit weniger Features als Steam bietet. Mehr dazu später noch. Der nächste Akt im Metro Epic Shitstorm. Einer der Entwickler äußerte sich anonym in einem russischen Forum zur Lage. Eurogamer hat den russischen Post übersetzt. Dieser Entwickler kotzt sich über diese extremen Negativreaktionen der User aus, denen das Spiel und die jahrelange Arbeit der Entwicklung ja echt nicht viel bedeuten können, wenn ihnen das Installieren eines Epic Launchers schon zu viel sei. Das sei nicht das Metro-Publikum, die haben gar kein Interesse an deren Arbeit. Die Meinung dieser Leute sei für ihn uninteressant, wozu sollte er ihnen Gehör schenken? Und wenn alle PC-Spieler zum Boykott aufrufen, herrje, dann würde halt das nächste Metro, wenn es denn jemals eins geben würde, nicht auf den PC kommen. So seine Aussage zusammengefasst. Das wiederum zog eine Stellungnahme von Deep Silver nach sich, in der der Publisher klarstellte, dass diese Entscheidung für den Epic Game Store einzig von Koch Media, respektive dessen Publishing-Arm Deep Silver, getroffen wurde. Die Kommentare des Entwicklers reflektieren nicht die Einstellung von Deep Silver zum Spiel und zur Zukunft der Marke. Das sei eine Einzelperson, die sich mit der Kontroverse konfrontiert sah, über deren zugrunde liegende Geschäftsentscheidungen diese Person keinen Einfluss hatte. Feedback also bitte an Deep Silver und man sei absolut gewillt, die Marke auf dem PC weiter zu unterstützen. Ach, Krisen-PR. Auch THQ Nordic äußerte sich, der große schwedische Publisher kaufte schließlich Koch Media samt seiner Tochterfirmen, Marken und Lizenzen vor etwa einem Jahr. Und sah sich dann auch noch zu einer Stellungnahme gezwungen. Ja, die Entscheidung lag allein bei Koch Media und Deep Silver. Man wolle solche zeitlich begrenzten Exklusivdeals für die Zukunft auch nicht ausschließen. Und auf jeden Fall wolle man auch, dass Spieler die Plattform ihrer Wahl nutzen können und dass sie ihr Portfolio auf so vielen Plattformen wie möglich verfügbar machen. Man überlasse es aber den Tochterfirmen, solche Entscheidungen zu treffen und stehe auch hinter ihnen, weil die ihren Markt viel besser kennen. Ach ja, Krisen-PR. Und dieser Shitstorm, der wirbelt immer noch, während ich hier diesen Text recherchiere. Selbst der Autor der Metro-Buchreihe äußerte inzwischen ebenfalls Bedenken, aber das sind Details, die eigentlich keinen Nachrichtenwert mehr haben. Die unterstreichen nur immer weiter, dass da gerade eine große Aufregung besteht. Und deshalb jetzt ein paar Gedanken zu diesem ganzen Thema, zu dieser News und der Aufregung darum. Die Essenz dieser Story ist nämlich, die Star Wars 2019 haben ihr erstes prominentes Opfer gefunden. All jene, die Metro Exodus für Steam kaufen und spielen wollten. Die können das jetzt nämlich nicht mehr, zumindest nicht ohne ein extra Jahr warten zu müssen. Und Epic Games zeigt auf, dass ihr neuer Store in der Tat ein verlockendes Angebot für Entwickler und Publisher darstellt, zumal Epic auch mit einem Deal für solche Exklusivreleases lockt. Gleich noch mehr dazu. So oder so, das scheint die neue Gaming-Realität für Spieler zu sein. Ein weiterer Store hat seine Tore geöffnet und wer am vollen Spektrum des PC-Gaming teilhaben will, der braucht auch da einen Account. Und dabei sagen sie immer, Konkurrenz sei gut fürs Geschäft, Konkurrenz, da profitiert der Kunde. Tja, und das, finde ich, ist der allerspannendste Punkt an der ganzen Sache. Was lösen die Existenz, die Preisgestaltung und die Exklusivdeals des Epic Game Store aus? Wie reagiert Valve? Welche Vorteile hat der Spieler, welche Vorteile der Entwickler? Bis auf einige kostenlose Indie-Spiele gibt es für den User beim Epic Game Store keine echten Anreize. Im Vergleich zu Steam fehlen viele Features und so viele kommen da auch gar nicht mehr hinzu. So erklärte Epic-Mitgründer Tim Sweeney, man würde zwar User-Reviews anbieten demnächst, aber es den Entwicklern überlassen, sie für ihre Spiele zu aktivieren. Die Unsitte des Review-Bombing zeige ja auf, dass der Missbrauch solcher Systeme ein Problem sei. Und auch Sergei Galionkin, der Steam-Spy-Gründer und der Mann bei Epic hinter dem neuen Game Store, der hat einiges zur Zukunft des Epic Stores erklärt, und zwar in einem russischen Podcast mit ihm. Der wurde von Usern übersetzt und bringt folgende Erkenntnisse. Galionkin erklärt darin etwa, dass Epic in der Tat für zeitlich begrenzte Exklusivdeals zahlt, damit die Entwickler ihre Portierung auf den Store erledigen und sich nicht sorgen müssen, dass ihr Projekt schlecht läuft. Diese Zahlung kommt in der Regel in Form einer Art garantierter Mindestverkaufsmenge daher. Außerdem bietet Epic Marketingmaßnahmen für neue Exklusivtitel an, nicht nur innerhalb des Stores, sondern auch mittels Facebook, Instagram oder Google-Werbung. Was zukünftige Features für Spieler angeht und die Vorwürfe, eben die würden vom Epic Games Store vernachlässigt, erklärt er Folgendes. In der Tat habe man zunächst den Fokus auf die Spieleentwickler gelegt und man arbeite auch noch an Backend-Features für eben die. Und neben den insgesamt 28 Gratis-Spielen, die fürs Jahr 2019 geplant sind, kommen auch noch weitere Features für den Kunden hinzu, nach und nach. Cloud Saves etwa, irgendwann im Februar, Achievements bis Ende des Jahres, auch User Reviews, wie es Tim Sweeney bereits gesagt hat, Foren für einzelne Spiele soll es aber nicht gehen, dafür kommen Unterseiten für Entwickler und diverse Social Features, die aber nicht mit denen von Steam vergleichbar seien. Eine Gamification des Stores mit User Level und Sammelkarten sei ebenfalls nicht geplant. Mods wolle man langfristig auch lohnenswert für Mod-Entwickler machen, aber nicht durch das Verkaufen von Mods, sondern durch ein System ähnlich dem bereits existierenden Supporter-Creator-Programms, mit dem Influencer eine Provision erhalten, wenn sie Kundschaft zu Epic schicken. Galionkin selbst bezog hier auch nochmal Stellung via Twitter, da er den Podcast teils falsch übersetzt sah, und er schreibt da etwa, dass er Influencer als die Haupttriebfeder für die Sichtbarkeit von neuen Spielen sieht, weshalb er sie auch direkt an den Verkäufen von Titeln beteiligen will. Er stellt sich eine Zukunft vor, in der auch kleinere und mittelgroße YouTuber und Streamer davon leben können, Spiele für den Epic Store zu promoten. Während aktuell noch das Gros des Budgets für klassisches Influencer-Marketing im AAA-Bereich an die wenigen großen Player ausgezahlt würde. Dieses System würde auch kleinen Entwicklern den Zugang zu Influencern gewähren und freilich seien all diese Systeme optional. Kein Entwickler müsse bei dieser Art Affiliate-Vermarktung mitmachen. Und das ist schon interessant, wie sich Epic hier seinen Kunden gegenüber von Steam abgrenzt. Und ja, die Kunden des Epic Game Store, das sind eigentlich die Entwickler, genau wie die eBay-Verkäufer, die Kunden bei der Online-Auktionsplattform sind und nicht die Leute, die da einkaufen. Während Steam also lediglich eine Art Games-Laden darstellt, mit einem überbordenden Angebot und einem akuten Sichtbarkeitsproblem für kleinere Projekte, positioniert sich Epic also nicht nur als Spielevertrieb, sondern auch als Vermarkter und bringt direkt Systeme mit, die deutlich handfester als Steams Kuratorensystem, direktes Influencer-Marketing ermöglichen. Tja, und da sehen wir, wie gut Konkurrenz für den Kunden sein kann. Also in dem Fall für den Entwickler oder Publisher, der sich für den Epic Game Store entscheidet, vielleicht sogar exklusiv und dafür einige Vorteile erhält. Und ja, auch Steam reagiert. Langsam zwar, aber es passiert etwas. am 31. Januar etwa entdeckten User in der Dokumentation der Steamworks API, das ist eine Software-Schnittstelle, mit der Entwickler ihre Spiele an die verschiedenen Steam-Systeme andocken können. Sie entdeckten in der Dokumentation jedenfalls Hinweise darauf, dass Steam die Valve Anti-Cheat-Software sowie dedizierte Server und mehr Sicherheit für Netzwerkverbindungen für alle Entwickler auf Steam zur Verfügung stellen wird. Ob kostenlos oder kostenpflichtig, das ist noch nicht bekannt, aber hey, Valve scheint hier zumindest einen konkreten Mehrwert für seine Kundschaft zu planen. Die Epic Game Store Geschichte könnte sich also auch für all jene Teams lohnen, die nicht zur Konkurrenz gewechselt sind. Und das ist doch mal ein interessanter Auftakt der Store Wars 2019. Ich rechne fest damit, dass da noch diverse Salven verschossen werden, dass weitere Projekte überraschend exklusiv zu Epic wandern, dass Valve seinen Entwicklern vielleicht sogar neue Vorteile und Funktionen bietet und dass ich das hier und da auch mal zum Thema ein Magazin machen kann. Ich hoffe, das gibt einige interessante News her. So, und nach dieser langen Geschichte rasch noch zwei kurze, und nein, ich meine keine zwei Schnäpse, sondern zwei kurze Geschichten. Gründer von Sledgehammer Games wechseln zu 2K. Glenn Schofield und Michael Condrey, die Gründer des Activision-Studios Sledgehammer Games, haben Activision verlassen und werden unter 2K Games ein neues Studio gründen. Das wurde am 4. Februar bekannt, nachdem beide bereits vor einem Jahr etwa ihre Funktion als Studioleiter von Sledgehammer niederlegten, um im Activision-Konzern andere Aufgaben zu übernehmen. Ende letzten Jahres verkündete Schofield dann bereits, Activision verlassen zu wollen, und nun ist klar, zusammen mit seinem Kollegen Condrey wird er ein neues 2K-Studio in Silicon Valley eröffnen. Schofield blickt auf eine lange Karriere als Game Director und Producer zurück, etwa bei Eidos Interactive. Später war er Vizepräsident und Manager des EA-Studios Visceral, als es gerade Dead Space produzierte. Dann ging er zu Activision und half bei einigen Call of Duty-Teilen mit, bevor er 2009 mit Condrey Sledgehammer Games gründete, das seitdem die beiden Call of Duty-Teile Advanced Warfare und World War II entwickelte. Condrey hingegen startete seine Karriere als Producer bei EA und hatte diese Rolle auch bei Dead Space inne und blieb seitdem an Schofields Seite, wechselte ebenfalls zu Activision und gründete Sledgehammer Games mit. Die beiden prominenten Figuren verlassen Activision in einer Phase, in der der Konzern mächtig federn lässt. Erst vor wenigen Wochen wurde ja bekannt, dass sich Activision auch von Bungie trennt. Im Gespräch mit Teut Weidemann im vorletzten Magazin äußerte der ja die Theorie, dass sich Activision bewusst gesund schrumpft und den Gürtel enger schnallt, da der nächste Generationswechsel bei den Konsolen ansteht, traditionell eine schwierige Zeit für Publisher. Tja, und währenddessen schnappt sich 2K zwei bekannte Macher aus der Branche. Und das will ich auch noch ganz kurz unterstreichen. Schofield und Condrey, das sind keine Kreativen, das sind keine Game Designer. Es sind keine Hideo Kojimas, keine Shigeru Miyamotos. Es sind keine Autoren, keine Designer, keine Künstler, sondern Producer. Ihr Job ist es, Spiele fertig und in den Handel zu bekommen, sprachgeschult der Presse entgegenzutreten und zwischen Studio und Publisher so zu verhandeln, dass keiner während der Entwicklungsphase durchdreht. Die Nachricht vom Seitenwechsel der zwei Charaktere ist also eher aus wirtschaftlicher Sicht spannend, als dass wir als Spieler uns da jetzt irgendetwas Konkretes erhoffen können. Aber erwähnenswert empfand ich die Sache aufgrund der zeitlichen Nähe zum Ende des Bungie-Activision-Deals aber dennoch. So, und zum Schluss harte Zahlen. Verkaufszahlen des deutschen Lieblingsspiels 2018 und weitere Zahlen. Ich fasse gleich mal mehrere Zahlenmeldungen in einem Blog zusammen. Fangen wir mal an mit Sony und seiner PlayStation-Plattform. Die PS4 entpuppte sich nämlich als die meistverkaufte Konsole 2018 auf der ganzen Welt mit 18 Millionen verkauften Exemplaren. Insgesamt steht Sony nun bei über 91 Millionen verkauften PS4-Konsolen. Platz 2 im vergangenen Jahr geht an Nintendo mit 17,5 Millionen an den Handel ausgelieferten Switch-Konsolen. Insgesamt sind es über 32 Millionen verkaufte Switch-Konsolen weltweit. Und die Xbox One, zu der Microsoft keine regelmäßigen Verkaufszahlen mehr berichtet, die erreicht mit den Gesamtverkaufszahlen lange nicht das Niveau, das Sony erreicht. Etwa 41 Millionen Xbox One-Konsolen wurden bislang abverkauft. Das ist nicht einmal die Hälfte dessen, was Sony mit der PS4 erreichte. Das als kurzer Konsolenzwischenstand. Dieser Effekt, der spiegelt sich auch in Sonys Zahlen nieder. Konkret, die Digitalzahlen sind echt interessant. Allein das PSN, also der Digitalstore der PlayStation mit Spielen, mit PS Plus Abos, mit DLCs und weiteren Abo-Möglichkeiten, der erreichte 2018 einen Umsatz von 11 Milliarden Euro. Das ist mehr als der komplette Konzernumsatz von Nintendo in dieser Zeit. Währenddessen knallten auch die Sektkorken bei Capcom. Monster Hunter World verkaufte sich 11,9 Millionen Mal und beweist, wie schlau es war, diesen Teil nicht exklusiv an eine Plattform zu binden, sondern auf mehreren Plattformen gleichzeitig zu veröffentlichen. Das Ding gibt es schließlich für Xbox One, PS4 und den PC. Und auch das größte Spiel des letzten Jahres, Red Dead Redemption 2, wurde weltweit bereits oft verkauft. 22 Millionen Mal wurde es von Take-Two Games an den Handel ausgeliefert. Okay, nicht verkauft, aber das Ausliefern an den Handel, das ist die Kennzahl für den Publisher. Und diese Zahl ist schon absolut krass. Der Aktienkurs von Take-Two brach angesichts der Quartalsergebnisse aber dennoch ein. Das ging übrigens vielen Publishern so. Die scheinen dieses Jahr echt eine schwierige Zeit vor sich zu haben. Aber ja, wir schauen hier bloß auf die Zahlen. Deswegen zuletzt ein Blick auf die Spielecharts in Deutschland für das Jahr 2018. Preisfrage, welches Spiel hat sich in diesem Jahr am besten verkauft? Genau, die Antwort lautet FIFA 19. Die Antwort lautet nämlich immer FIFA. Das ist eines der ehernen Gesetze des deutschen Spielemarktes. Auf Platz 2 dann Red Dead Redemption 2, danach Mario Kart 8 Deluxe auf der 3, gefolgt von Far Cry 5 auf Platz 4. Auf Platz 5 Call of Duty Black Ops 4, auf Platz 6 der PS4-Exklusivtitel Marvel Spider-Man, danach auf der 7 Super Mario Party für die Switch, auf Platz 8 ein weiteres PS4-Exklusivspiel, das neue God of War, auf Platz 9 ein Dauerbrenner, Grand Theft Auto 5, auf der 10 Super Mario Odyssey für die Switch, auf Platz 11 ein weiteres Odyssey-Spiel, aber Assassin's Creed Odyssey, auf Platz 12 noch ein FIFA, FIFA 18, auf Platz 13 das jüngst erschienene Super Smash Bros. Ultimate für die Switch, auf Platz 14, ich habe es eben erwähnt, Monster Hunter World, auf der 15 wieder so ein Dauerbrenner, na, wer kommt drauf? Minecraft, auf Platz 16 The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir merken, Nintendo ist hier echt gut vertreten. Auf Platz 17 der Landwirtschaftssimulator 19. Auf Platz 18 Battlefield V oder Battlefield 5. Und auf Platz 19 und 20 die beiden Pokémon Let's Go Versionen Evoli und Pikachu. Ja, für den Nintendo Switch. Also Nintendo ist sehr gut dabei. Sony ist sehr gut dabei. FIFA ist ein absoluter Dauerbrenner und ich sehe kein Microsoft-Exklusivspiel, abgesehen von Minecraft. Das zeigt auch mal, dass die PlayStation hier echt dominiert. Traditionell ist ja die USA eher das Xbox-Land, während die PlayStation im Vergleich zur Xbox in Europa immer ein bisschen besser dasteht. Aber ja, das sind die Verkaufszahlen der Spiele 2018 in Deutschland. Ich würde jetzt mal eine Prognose wagen. FIFA 20, meistverkauftes Spiel 2019. Ich verwette ein Schokoladeneis darauf. Und ja, das war es mit den Magazinthemen für diese Woche. Und jetzt folgt, wie gewohnt, die Verlesung der größeren Releases der kommenden 2 Wochen. Natürlich ohne Garantie auf Richtig oder Vollständigkeit oder darauf, dass die Spiele, die ich jetzt gleich verlese, in irgendeiner Form gut sind. Das weiß man immer erst, nachdem man sie gespielt hat. Und hier zunächst 2 Nachzügler, die ich in der letzten Folge nicht drin hatte, die mir aber als erwähnenswert erscheinen. Zum einen, falls es tatsächlich irgendjemand nicht bemerkt haben sollte, erschien am Montag Respawn Entertainment's Apex Legends für den PC, die PS4 und Xbox One, ein Free-to-Play-Battle-Royale im Titanfall-Universum, aber ohne Kampfroboter, sondern mit einem klassischen Shooter-Gameplay, leicht angepeppt mit diversen Heldencharakteren, samt einzigartiger Spezialmoves und ausschließlich mit Dreier-Squad spielbar. Teamplay und Kommunikation sind extrem tief in den Spielsystemen verankert und naja, der rasche Release dieses Spiels war eine der großen Überraschungen der letzten Wochen, denn das Ding ist fertig. Kein Early Access, keine Beta, kein rumpeliger Start. Das Ding ist wirklich geschliffen und fertig und spielbar und läuft. Und das ist schon super interessant und witzig und eventuell uns demnächst auch nochmal eine konkrete Aufnahme wert. Wir schauen einfach mal. Dann wäre da noch Wargroove, das am 1. Februar für den PC erschien und für die Xbox One, die PS4 und die Switch auch noch kommen soll. Das Ding ist ein Rundentaktikspiel, ganz im Stile der Nintendo-Reihe Advance Wars. Die geteilten Kampfbildschirme bei Angriffen klaut sich Wargroove etwa 1:1 von seiner Vorlage. Ansonsten ist es in einen Pixel-Look gehüllt und wirkt so vom Seiten aus betrachtet echt ordentlich. Der Entwickler Chucklefish ist bekannt durch Starbound, das damals ebenfalls eine bekannte Vorlage kopierte und eine Art Terraria im Weltraum darstellte. Ist also vielleicht für Strategie- und Taktikfans eine interessante Sache. Und damit kommen wir mal zu dem, was die Zukunft bringt. Und da ist in den kommenden Wochen einiges dabei. Für Civilization 6 etwa das neue zweite Add-on namens Gathering Storm, das allerlei Naturkatastrophen ins Spiel bringt. Vulkane, die ausbrechen, Flüsse, die über die Ufer treten und ein globales Klima, das im Verlauf einer Sitzung so richtig aus dem Ruder laufen kann. Dazu gibt es neue Völker, neue Anführer, neue Wunder, den neuen diplomatischen Sieg, den Weltkongress als neues Spielelement sowie zahlreiche Tweaks und Detailänderungen. Civ 6 dürfte damit noch einmal weiter reifen. Am 14.02. erscheint das Add-on. Und dann haben wir den 15. Februar, den Großkampftag für Spielreleases in den kommenden Wochen. Wo fange ich an? Naja, vielleicht bei einer der kleineren Nummern. Anime-Fans etwa freuen sich auf Jump Force, ein Prügelspiel aus dem Hause Bandai Namco für PC, PS4 und Xbox One, in dem allerlei Anime- und Manga-Charaktere aus dem japanischen Magazin Shonen Jump drinstecken. Ich erinnere mich ja noch an den Hype um Jump Superstars oder Jump Ultimate Stars, damals für den DS. Das war der Importschlager für Nintendo-Fans, aber für mich damals ein Buch mit 7 Siegeln. Jump Force erscheint nun wenigstens einigermaßen zeitgleich auf der ganzen Welt und für die Fans von Naruto, von Bleach, von Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter oder Fist of the North Star, von JoJo's Bizarre Adventure und all den anderen vertretenen Marken im Spiel ist es sicherlich irgendwie ganz cool. So, dann hätten wir an dem Tag auch noch Crackdown 3 für Xbox One und PC, ein Microsoft-exklusives Open-World-Action-Spiel mit einem Buzzword im Gepäck. Nichts Geringeres als die Power der Cloud soll dafür sorgen, dass jedes Gebäude in der Spielstadt New Providence zerstört werden kann. In dieser düsteren, neonfarbenen Metropole müssen wir als eine Art Superagent diverse Verbrechergangs ausschalten. Das ist so ein Spiel mit Fokus auf übermenschliche Upgrades, auf Chaos und Spektakel, aber auch eines mit gehörigen Entwicklungsproblemen. Ursprünglich sollte es mal 2016 kommen. Naja, besser spät als nie. Und dann folgt noch Far Cry New Dawn. Der quasi Nachfolger zu Far Cry 5 versetzt die bekannte Formel des Spiels in eine postapokalyptische Zukunft. Und zwar eine sehr frische. Die Atombomben sind noch nicht allzu lange her. Der Ego-Shooter mit offener Spielwelt ist also eher Mad Max 1 als Mad Max Fury Road. Spielerisch scheint da aber vor allem alter Wein in neuen Schläuchen zu warten. Vielleicht ist es ja ganz spannend für die Fans von Teil 5, die nun dieselbe Spielwelt in einem neuen Anstrich erleben. Das Spiel kommt am 15. für PC, Xbox One und PS4. Und dann haben wir am 15.02. noch Metro Exodus, den dritten Metro-Shooter des Entwicklers 4A Games für die PS4, Xbox One und den PC. Das ist auch eine Postapokalypse, aber eben die russische Variante, ursprünglich mal auf den Metro-Romanen von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski basierend, aber mittlerweile von den Entwicklern in Eigenregie weitergesponnen. Als Held Artyom fliehen wir darin aus Moskau und durchqueren den russischen Kontinent in Richtung Osten, also über den Ural rein nach Sibirien. Spielerisch hat das nicht nur Shooter, sondern auch Survival-Horror und Stealth-Elemente und ja, es ist ein neues Metro-Spiel und ich muss zu meiner Schande gestehen, da noch nie eins gezockt zu haben. Ich kann die Dinger also nicht wirklich genauer einordnen oder beschreiben. Boah, das wäre also der 15.02. Ein AAA-Spiel kommt dann aber noch am 22. Februar und zwar Anthem, das neue BioWare-Rollenspiel-Shooter-as-a-Service-Ding. In einer zerstörten Zukunftswelt verdingen wir uns als Söldner in einem Iron Man-ähnlichen Roboteranzug, ballern allerlei Monster und Bösewichte um, erfüllen Quests, untersuchen Artefakte, steigen im Rang auf, sammeln immer besseren Loot und fliegen, sowie ballern dabei offensichtlich den Großteil der Zeit. Das Rezept erinnert stark an Bungies Destiny. Das Gameplay ist allerdings ein Third-Person statt ein Ego-Shooter und von der Demo zu urteilen, sind die Rollenspielelemente etwas dominanter. Man zündet also deutlich mehr Klassenfertigkeiten als bei Bungies Konkurrenz. Ob das gut wird? Nach der technisch und spielerisch eher ernüchternden Demo sind die Entwickler gerade voll im Krisen-PR-Modus und versichern uns, dass das fertige Spiel deutlich besser werden würde als die Demo und schon jetzt gibt es eine Roadmap für die Inhalte der kommenden Monaten. Tja, es ist halt eins dieser modernen As-a-Service-Dinger, die beständig gespielt werden wollen und wer weiß, vielleicht findet diese Variante am Ende ja auch ihr Publikum. Vielleicht ist das fertige Spiel ja wirklich mehr, als die Demo erahnen ließ. Und ich ahne, dass das Ende dieser Sendung gekommen ist. Nein, ich weiß das sogar ganz genau. Das war es mit dem The Port Magazin für diese Ausgabe. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen und bis dahin hoffentlich auch noch in dem ein oder anderen weiteren Podcast, den wir hier veröffentlichen, am Sonntag etwa. Da gibt es mich nochmal mit dem André, wenn wir über Resident Evil 2 sprechen werden. Ich verabschiede mich jedenfalls und wünsche euch eine schöne Zeit und allzeit gute Spiele. Macht's gut. Ja.